Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag.
Und jetzt beginnt die feierliche Unterzeichnung des Grundgesetzes. Als erster begibt sich Ratspräsident Dr. Konrad Adenauer an den Tisch und energisch setzt er seinen Namen unter das Dokument.
Ja, so war das damals, heute vor 70 Jahren, Hammond-Orgel untermalt und mit energischer Unterschrift vom damals noch nicht Bundeskanzler Konrad Adenauer. Die Verfassung des neuen Rechtsstaates, um die kümmern auch wir uns heute. Und nicht nur, weil wir ein Medienmagazin sind, macht es Sinn, den Fokus dabei auf die Rolle des Artikels 5 zu legen. Der Artikel, der freie Meinungsäußerung garantiert und eine Zensur jeglicher Form verbietet. Heute in Zeiten der möglichen Wahlmanipulation und in Zeiten von Fake News und Shitstorms bekommt die Frage nach der freien Meinung, aber auch die Frage nach der Zensur eine neue Bedeutung. Sprechen wir jetzt drüber. Und zwar zu Beginn der Sendung mit Gerhard Baum, Jurist, Innenminister unter Helmut Schmidt und großer Verehrer gerade dieses Artikels Nummer 5. Als die Verfassung in Kraft trat, war er 17 Jahre alt und ich habe ihn gefragt, wie er sich an diese Zeit erinnert.
Na gut, ich war ein ganz junger Mensch und ich war geprägt von den letzten Kriegsjahren. Ich habe empfunden, was Nazi-Herrschaft bedeutet, was Krieg bedeutet. Und wir wollten eine Demokratie und das war gar nicht sicher, ob sie erfolgreich aufgebaut werden konnte. Und deshalb habe ich mich auch politisch engagiert. Und das Grundgesetz, das ja keine große Öffentlichkeit damals hatte, die Bevölkerung war eigentlich gar nicht informiert, was da im Parlamentarischen Rat passierte. Das Grundgesetz war für uns eine Hoffnung. Und es blieb ja auch lange eine Hoffnung. Eigentlich in den politischen Aufbruchjahren von 1968 folgende ist das Grundgesetz noch einmal zum Leben erweckt worden. Nehmen Sie nur die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Geschlechter.
Wir wollen ein bisschen genauer über Artikel 5 sprechen. Es gibt keine Zensur. Jeder darf seine Meinung sagen. Das klingt nach einem sehr einfachen, sehr klaren und indiskutablen Artikel. Ist er bzw. war er das damals, Herr Baum?
Natürlich, die aufblühende Diskussionskultur in der Bundesrepublik Deutschland war natürlich aufs Engste verbunden mit dem Artikel 5 und der darin garantierten Meinungsfreiheit. Also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass ohne diese Diskurse, die wir damals geführt haben, bis heute eine Demokratie überhaupt funktioniert.
Was waren das für Diskurse? Beschreiben Sie das.
Debatten gab es über die Frage, ist denn die Meinungsvielfalt beispielsweise angesichts der Presselandschaft wirklich verwirklicht. Wir haben damals ein Zeitungssterben, insbesondere auf lokaler Ebene, erlebt. Und da stellte sich schon die Frage, ist nicht die Pluralität wichtig? Müssen wir nicht darauf dringen, dass an einem Ort nicht nur eine Zeitung berichtet, sondern mehrere? Also die Meinungs- und Gedankenfreiheit hängt natürlich auch an den Medien, die das transportieren. Deshalb ist zum Beispiel der öffentlich-rechtliche Rundfunk so wichtig, weil er ein Element dieser Meinungsfreiheit ist.
Aber nicht nur was die Presselandschaft damals betraf, war das Thema der Meinungsfreiheit eine sehr schwierige. Denn was einer oder eine sagen darf, das ist ja dann doch irgendwo eingeschränkt. Und das schränkt dann der Artikel 5 auch tatsächlich ein. Die freie Meinung hat ihre Grenzen.
Ja, die hat ihren Grenzen in anderen Verfassungsrechten. Sie ist eher begrenzt als die Kunstfreiheit, die ja auch in Artikel 5 garantiert ist. Aber die Grenzen müssen sehr weit gefasst werden. Denken Sie an die Spiegel-Affäre, wo ja den Menschen plötzlich vor Augen geführt wurde, hier ist die Meinungsfreiheit extrem bedroht. Der Staat greift ein, um bestimmte politische Interessen wahrzunehmen. Das ist eine ganz wichtige Frage, inwieweit kann ein Presseorgan und muss ein Presseorgan seine Quellen schützen, auch im staatlichen Bereich, wenn sie im staatlichen Bereich vermutet werden. Also das gibt immer wieder Spannungen, aber im Großen und Ganzen ist doch heute allgemeine Meinung, dass unsere Republik die Rede braucht, den Diskurs braucht, auch mit denen, die ganz andere und abseitige Meinungen vertreten.
Da sprechen Sie schon die Grenzen an, wo Meinung anfängt oder aufhören sollte. Viele sagen, dass diese Meinung im Netz gefährdet ist, auch im Netz sagen zu dürfen, was man möchte. Das ist ja von vielen vertreten. Deutschland wird von Ausländern überlaufen zum Beispiel. Also die Frage, wo endet freie Meinung und wo finden finden Sie Ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, wie es in Absatz 2 des 5. Artikels heißt. Ich leite die Frage an Sie weiter. Wo endet die freie Meinung und wo beginnt das schwierige Nicht-Einhalten von Gesetzen?
Naja, die freie Meinung endet auch im Gesetz, dort, wo sie im analogen Bereich endet. Also etwa bei Beleidigungen, nicht? Oder Abschneidungen, wenn jemand sich betroffen fühlt durch Äußerungen, die seine Menschenwürde angreifen, dann ist die Meinungsfreiheit begrenzt. Sie ist nicht begrenzt, wenn die Unwahrheit gesagt wird. Da muss eben eine andere Meinung dagegen stehen. Da muss ein Diskurs entstehen. Also diese Fake News-Debatte geht an der Sache vorbei, denn wir Demokraten und wir alle haben ja die Gelegenheit, dagegen anzugehen. Aber das Netz, nochmal gesagt, verengt die Meinungsbildung mitunter sehr stark und das hat auch Einfluss auf die Politik.
Fake News sind keine Meinung, Fake News sind einfach falsche Tatsachen.
Falsche Tatsachen, auf der Meinung dann aufgebaut wird.
Ist die Achtung des Gesetzes, des Artikels 5, in Gefahr aus Ihrer Sicht?
Nein, wir müssen allerdings deutlich machen, dass wir auch Meinungen, die vollkommen aus dem Konsens fallen. Heute sind wir ja damit konfrontiert. Trump macht nichts anderes. Ja? Es werden Tabus gebrochen, bisherige Konsense gehen zu Bruch, auch in unserer Gesellschaft. Die sogenannte Political Correctness wird angegriffen. Angeblich dürfen bestimmte Dinge nicht gesagt oder diskutiert werden. Darüber müssen wir uns hinwegsetzen, müssen sagen, natürlich muss alles diskutiert werden. Und die Demokraten sind gefordert, denen, die die Demokratie abschaffen wollen, klar zu sagen, wo die Grenze ist, aber eben unter Nutzung der Meinungsfreiheit, die auch die anderen haben, auch die Populisten haben Meinungsfreiheit.
70 Jahre Grundgesetz und 70 Jahre Artikel 5, der die freie Meinungsäußerung garantiert, aber gleichzeitig einschränkt zum Wohle des Individuums und dessen Freiheit. Ich habe mit dem ehemaligen Bundesinnenminister Gerhard Baum über die Bedeutung und Auslegung dieses Artikels gesprochen. Danke, Herr Baum.
Danke Ihnen. Tschüss.
Ja, Stichwort Bedeutung und Rolle. Welche Bedeutung hat es das Grundgesetz? Gibt es möglicherweise Artikel, die bedeutsamer sind als andere? Und was ist nach 70 Jahren möglicherweise diskussions- oder vielleicht sogar veränderungswürdig? Diese Fragen haben wir nicht nur an Politiker und Juristen gerichtet, sondern auch an die allerobersten Inhaber der staatlichen Gewalt. An Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, das Souverän, wir haben Sie gebeten, uns anzurufen im Rahmen unserer Deutschlandfunkserie Mein Grundgesetz. Sie haben angerufen, zahlreich, und unter anderem klang das so.
Mein Grundgesetz. Meine Meinung.
Manfred Kirsch aus Neuwied. Für mich ist der Artikel 5 des Grundgesetzes wohl einer der wichtigsten überhaupt.
Absatz 1. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.
Wer die Pressefreiheit einschränken will, der will auch die Demokratie abschaffen. Und deshalb ist mir der Artikel 5 besonders wichtig. Und ich bin der Meinung, dass dieser Artikel vor allen Dingen deshalb wichtig ist, weil es die höchste Tugend der Demokraten, die Zivilcourage, letzten Endes sichert. Und die höchste Tugend der Demokraten, die Zivilcourage, wird gerade über Meinung und Presse verwirklicht. Ich bin der Meinung, dass Pressefreiheit, Meinungsfreiheit so wichtig ist wie die Luft zum Atmen. Denn wer keine Pressefreiheit hat, der hat auch keine Demokratie.
Weitere Meinungen unserer Hörerinnen und Hörer zum Grundgesetz finden Sie auf deutschlandfunk.de/meingrundgesetz.
Also eine Meinung zum Grundgesetz, in diesem Fall Artikel 5. Interessant zu erfahren, welche Themen und Kritikpunkte bei der Auswertung der Anrufe besonders oft angeschnitten bzw. erwähnt wurden. Kollegin Bettina Schmieding ist im Studio. Sie hat die Serie unter anderem begleitet und betreut. Was war eigentlich, wenn wir nochmal zurückgehen zur Ausgangsidee, was war die Idee hinter dieser Serie, die Hörer und Hörerinnen einzuladen, sich zu melden?
Ja, genau das, was wir gerade gehört haben. Ich muss sagen, mir geht ein bisschen das Herz auf, als ich den Hörer jetzt gerade nochmal gehört habe, weil der genau das erfüllt hat, was wir uns erwartet hatten von der Reihe. Also wir haben ein Jahr lang geplant. Wir wussten, dieses Jahr ist der runde Geburtstag des Grundgesetzes 2019. Und wir wollten wissen, wie steht diese Verfassung heute eigentlich da? Steht die noch breitbeinig in der Realität der Menschen? Oder gibt es da ganz viel, was wir eigentlich am liebsten ändern würden? Passt das Ganze noch mit zu uns? Und dann ist eine Kollegin mit dem Mikro losgelaufen letztes Jahr und hat mal so rumgefragt, welchen Artikel des Grundgesetzes kennen Sie? Und hat dabei eigentlich nur ganz kluge Leute erwischt, denen es aber unheimlich peinlich war, dass ihnen bis auf Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, nicht viel eingefallen ist. Und dann haben wir gedacht, das kann nicht so bleiben. Wir sind sicher, da gibt es noch eine ganze Menge mehr Leute, die sich damit zumindest befassen wollen, wenn wir ihnen den Vorschlag machen, das vielleicht mal zu tun. Und wir wollten, das war auch schnell klar, wir wollten keine Verfassungsrechtler, keine Experten. Wir wollten nur Hörerinnen und Hörer und wir wollten die Meinung dieser Hörerinnen und Hörer. Und wir haben das dann auch so ein bisschen altmodisch angefangen. Also so gar nicht Multimedia und gar nicht Twitter und
sondern per
und
Telefon.
So. Ja, tatsächlich per Telefon. Also ein Aufruf im Programm. Ein Anrufbeantworter, eine Hörerin, ein Hörer und dann sollten die mal loslegen. Wir haben gefragt, was gefällt Ihnen am Grundgesetz oder was gefällt Ihnen vielleicht nicht? Sprechen Sie uns aufs Band. Wir machen ein Stück raus und wir versprechen auch, wir schneiden das nicht großartig. Also wir lassen das im Wesentlichen so, wie es ist.
Weil Sie gerade gesagt haben, wir wollten wissen, was gefällt Ihnen nicht, dann macht man ja auch tatsächlich das ganz große Fass auf. Jeder darf seine Meinung sagen und zwar sehr subjektiv, weil Sie eben auch angesprochen haben, wir wollten wissen, auf welchen Füßen das Grundgesetz steht, was die Meinung betrifft. Nun ist jetzt nicht jeder Jurist und Rechtsexperte, sind ja möglicherweise dann auch sehr spitze, sehr polarisierende, vielleicht auch sehr aus öffentlich-rechtlicher Sicht schwierige Themen, die da angesprochen werden. War das so?
Ja, das war so. Das war auch hier bei uns im Haus unter den Kolleginnen und Kollegen nicht ganz unumstritten. Und auch Hörer haben uns Rückmeldung gegeben, dass sie mit manchem, was da am Tag zu hören war, 70 Mal insgesamt, 70 Folgen haben wir gehabt bis zum heutigen Tag. Heute läuft die letzte Folge. Dass das nicht immer so ganz salonfähig war vielleicht, wenn ich es mal etwas salopp sagen darf. Oder Herr Gerd Baum hat eben gesagt, dass da abseitige Meinungen zum Tragen kamen. Also nur mal zur Erinnerung, wir wollten nicht einordnen, wir wollten auch nicht relativieren. Wir wollten die persönliche und manchmal auch ganz unfachmännische, den Blick auf diese Verfassung, auf unser Grundgesetz. Und dann kommt auch mal schon dabei raus, dass uns jemand anruft, der sagt, er ist elektrosensibel. Und sagt dann, dass der Mobilfunk seiner Ansicht nach gegen Artikel 2, jeder hat das Recht auf körperliche Unversehrtheit, verstößt oder bezweifelt eigentlich die Existenzberechtigung ein anderer Hörer oder einer Hörerin, war das des Artikels 16a. Also politisch Verfolgte genießen Asyl. Diese Hörerin sagte, das gehöre sofort abgeschafft. Das muss man dann aushalten können.
Weil wir eben über Artikel 5 gesprochen haben, beziehungsweise Sie erwähnt haben, dass den Leuten natürlich als allererstes Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, einfällt. Welche Rolle spielte möglicherweise der Artikel 5? Es gab ja so eine Art Ranking, welche Artikel am häufigsten erwähnt oder genannt oder kritisiert wurde. Wie sieht es da aus?
Das gab es. Artikel 5 steht auf Platz 5.
Ah, ja.
In der Rang- und Reihenfolge.
Artikel 1 auf Platz 1.
Interessanterweise, ist das nicht schön? Dann kommt aber auch schon bald der Artikel 146 und das ist etwas, was uns total überrascht hat. Ich kannte den vorher nicht oder ich habe ihn nicht wahrgenommen. Das ist also der letzte Artikel des Grundgesetzes, der lautet, dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tag, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Also das ist quasi der Appell der Bürgerinnen und Bürger und der Wunsch nach einer Volksabstimmung über etwas, das wir dann als echte Verfassung haben.
Müssen wir weiterverfolgen, diese Thematik. Bettina Schmieding zu unserer Serie Mein Grundgesetz. Das Grundgesetz und insbesondere Artikel 5 zur freien Meinungsäußerung und zur Zensur stehen heute ein bisschen im Mittelpunkt der Medias Res. Welche Rolle heute die Zensur in Debatten um Fake News und Desinformation spielt, darüber habe ich eben auch ein bisschen mit Gerd Baum gesprochen. Konkret sind von dieser Debatte in diesen Tagen Petra, Adele und Beate betroffen. Unter diesen Namen wurden nämlich offenbar falsche Twitter-Profile angelegt, die gezielt Inhalte der AfD publizieren. Auch Facebook meldet vor der EU-Wahl mehrere hundert neu gegründete AfD-Profile. Diverse NGOs haben das recherchiert. Facebook reagierte mit Deaktivierung. Gerade in Sachen Wahlwerbung sind die Netzwerke hochsensibilisiert. Aber werfen damit natürlich auch wieder die Artikel 5-Frage der freien Meinung und der Zensur auf. Ann-Kathrin Riedel ist die Vorsitzende des Vereins für liberale Netzpolitik LOAD. Sie beobachtet die Entwicklung in den Netzwerken und sieht aber auch die mediale Berichterstattung darüber kritisch. Ich habe sie zunächst gefragt, wie sie die Meldung der Fake-News-Profile bewertet.
Die Profilmeldungen an sich, das ist schon mal gut, dass sie passieren und dass auch Twitter und Facebook eben Maßnahmen ergreifen, diese Profile zu löschen. Beide Unternehmen haben natürlich Möglichkeiten, Fake-Profile zu detektieren. und die eben dann vom Netz zu nehmen, damit sie keine Informationen verbreiten, keine Tweets retweeten und vor allen Dingen keine Diskussion und keine Followerschaft von anderen größer wirken lassen, als sie eigentlich sind.
Was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass viele Profile sich als Frauenprofile ausgeben. Also werden Profilbilder von Frauen irgendwo aus dem Netz geklaut und dann die Profile in deren Namen erstellt. Petra, Adele und Beate. Warum Frauen?
Ich glaube, gerade die AfD ist ja eher eine Partei, in der Männer Mitglied sind und die auch häufiger von Männern gewählt wird. Und sie versuchen damit natürlich zu suggerieren, dass sich auch Frauen für diese Partei interessieren, sich zu dieser positionieren und für sie sprechen. Und dann sieht man ja auch generell häufig, dass Fake-Accounts von jungen, attraktiven Frauen sind, um Freunde zu gewinnen, denn gerade Männer fallen dann leider auch häufig drauf rein und denken, da ist eine junge, attraktive Frau, die mit ihm befreundet sein möchte auf Facebook und nehmen diese Freundschaftsanfrage an auf Facebook.
Jetzt haben sehr viele Medien über diese sogenannten Fake-Accounts gerade bei Twitter berichtet. Die ARD hat groß überberichtet. Im Internet wird das auch auf tagesschau.de thematisiert. Den Kollegen werfen Sie nun eine, ich sag mal, schiefe Gewichtung, was die Thematik betrifft, vor. Können Sie das erklären?
Die Problematik da ist, dass darüber berichtet wurde, dass die AfD den Diskurs im Internet bestimmen würde. Das hat die Tagesschau berichtet und das Internetmagazin Weiß hat das auch ganz schön aufgeschlüsselt, warum das ein Problem ist. Zumal ist Twitter nicht alles Social Media und auch Twitter ist nicht das Internet. Damit ist schon einmal eine Problematik gezeigt worden und vor allem wird Twitter von nur ganz, ganz wenigen Deutschen genutzt. Ich meine, es sind gerade mal 4%, also es ist im ganz niedrigen Bereich. Und damit wird nun suggeriert, dass die AfD Diskurse beherrschen würde. Und außerdem wurde nur analysiert, wie häufig der Begriff AfD genutzt wurde, aber gar nicht genau geguckt, in welchem Kontext wird es eigentlich benutzt. Wird es eben pro AfD oder eben Gegenrede zur AfD genutzt? Und das ist eine Vereinfachung, die halt so nicht passt.
Das heißt, da wird möglicherweise auch ein Szenario entworfen, auch medial entworfen, was gar nicht der Realität entspricht und die Rechten zu einer größeren Bedrohung gemacht, als sie tatsächlich sind. Wie kommt das? Wieso wird da so ein Bedrohungsszenario entworfen?
Weil man einfache Antworten sucht. Und das ist, denke ich, ein Problem, indem ich sage, das sind irgendwelche Menschen, die über Computerprogramme Meinungen manipulieren. Das ist natürlich ganz einfach. Und ich muss mir nicht komplexe Fragestellungen und auch komplexe Lösungen überlegen. Denn es wurde schon mehrfach gezeigt, auch gerade zur Bundestagswahl, dass sich die Rechten häufig in geschlossenen Gruppen organisieren und dort dazu verabreden, zu einem bestimmten Zeitpunkt, wie zum Beispiel im Kanzlerduell, mehrere Tweets über ihre zahlreichen Accounts abzusetzen. Und da eine Schranke vorzusetzen, dem irgendwie entgegenzuwirken, das geht natürlich nicht mit so einfachen Regulierungen oder mit einfachen Vorhaben, wie es zum Beispiel das geforderte Verbot von Social Bots bringen würde. Die Probleme werden einfach stilisiert, um dann möglichst einfache Lösungen dafür liefern zu können. Aber die Probleme sind komplexer und eben auch die Lösungen, die es dafür geben muss.
Ja, sprechen wir über die Lösung. Sie haben eben schon gesagt, wie mit Desinformation umgegangen wird, eine Lösung gefunden werden muss. Wie könnte diese Lösung aussehen?
Also ich halte zum einen immer zu Zivilcourage an, die eben auch im Netz gelten soll. Also wenn Sie irgendwo sehen, dass Freunde von Ihnen Informationen teilen, die ein bisschen krude sind, in Richtung Verschwörungstheorien gehen, kommentieren Sie drunter oder schreiben Sie in einer Privatnachricht, dass das irgendwie so nicht stimmt und dass derjenige doch bitte nochmal die Quelle des Beitrags überprüfen sollte. Dann halte ich es für enorm wichtig, dass eben offizielle Institutionen, Behörden in den sozialen Medien aktiv sind und die brauchen dafür auch eben ein finanzielles Budget und Personal.
Ganz kurz zum Schluss. Facebook hat mit Abschaltung der entsprechenden Konten reagiert. Stichwort Artikel 5, Stichwort Zensur. Der richtige Umgang aus Ihrer Sicht?
Natürlich. Also es widerspricht ja auch schon Facebooks AGB, dass man dort keinen Fake-Account haben darf. Da hat Facebook, denke ich, vollkommen richtig gehandelt. Und ich glaube auch nicht, dass das ansatzweise eine Einschränkung der Meinungsfreiheit oder Zensur wäre. Denn derjenige, der diesen Fake-Account betreibt, kann ja weiterhin mit seinem richtigen Account seine Meinung kundtun, sofern er denn möchte.
Ann-Kathrin Riedel ist die Vorsitzende des Vereins für liberale Netzpolitik Load. Mit ihr habe ich über die falschen Twitter- und Facebook-Accounts gesprochen. Einige hundert sind im Vorfeld der EU-Wahl aufgetaucht. Danke, Frau Riedel.
Danke Ihnen.
Medias Res.
Medias Res im Dialog nennt sich die Sendung freitags, genau zur gleichen oder selben, ich weiß es nicht mehr, gleichen oder selben Sendezeit, moderiert von Andreas Stopp. Bitte schön, welche Themen habt ihr morgen?
Wichtig, 15.35 Uhr am Freitag. Ja, wir kommen zurück auf dieses sogenannte Ibiza-Video. Was hat das nicht alles ausgelöst, Woche bis hin zur Regierungskrise da in Österreich? Journalistisch sind sich die meisten einig. War ein gelungener Coup, sagt Günter Wallraff. Sternstunde des Journalismus, meint die DJU. SZ und Spiegel hatten ja online Ausschnitte dieses Videos gezeigt, gleichzeitig mit der Veröffentlichung des Berichtes darüber. Und da gibt es aber auch einige Stimmen, die sagen, die Berichte alleine hätten es auch getan. Also hätte man unbedingt das Video auch zeigen müssen, zumal die Herkunft ja noch nicht klar ist. Mhm. Wahrscheinlich hat es ja irgendwo einen kriminellen Ursprung, also man hätte es so nicht machen dürfen. Wir haben es ja gehört in Medias Res, in unserer Sendung, darüber wird noch debattiert und wahrscheinlich kommt das auch erst ans Licht, wenn es dann aufgelöst wird, wer es war. Aber jetzt interessiert uns natürlich Ihre Perspektive, meine Damen und Herren. Was meinen Sie denn, hätte es gereicht, den Wortlaut dessen zu veröffentlichen, was Strache da in der Villa gesagt hat? Oder ist es für Sie wirklich wichtig und unabdingbar, das Video auch zu sehen, also die Menschen auch in ihrem Agieren zu sehen? Rufen Sie an, ab jetzt sofort 0221, die Telefonnummer 345-3451.
Und ich schließe noch die Frage an, die möglicherweise auch debattierwürdig ist, inwiefern es überhaupt wichtig ist, den Urheber des Videos zu erfahren. Es wurde ja immer wieder debattiert, dass es wichtig ist, dass Süddeutsche und Spiegel in dem Fall sich an die Öffentlichkeit gewandt haben. Aber ist es auch wichtig, den Urheber des Videos zu erfahren? Auch eine Frage, die, finde ich, eigentlich auch debattiert werden.
Naja, wie ich unsere Zunft kenne, und das ist ja auch richtig, da wird keine Ruhe geben, bis das dann der Fall ist, dass das mal irgendwo rauskriecht, wer es war und von wo es kommt. Ich persönlich bin der Meinung, da kommen noch ein paar Überraschungen auf uns zu.
Aber nicht von Seiten der SZ und des Spiegels.
Das nicht. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, SZ und Spiegel haben in gewisser Weise ja Fernsehgeschichte geschrieben, denn ein solches Video bringen zu können, und interessanterweise Zeitungen haben das gebracht als erste, das ist schon auch ein Coup, auf jeden Fall.
Sie merken, nicht nur wir beide finden das Thema interessant, möglicherweise Sie auch. Rufen Sie an oder schreiben Sie eine E-Mail, mediasres-dialog@deutschlandfunk.de, in Sachen Medias Res im Dialog, morgen ab 15.35 Uhr hier im Deutschlandfunk.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Theo Westermann. Ich bin Leiter der Stadtredaktion der Badischen Neuesten Nachrichten in Karlsruhe. Und in der morgigen Ausgabe wird natürlich unsere Zeitung bestimmt einmal von dem großen Verfassungsjubiläum. Heute Abend wird vor dem Karlsruher Schloss das Verfassungsjubiläum gefeiert. Vor 70 Jahren wurde das Grundgesetz unterschrieben. Das ist die eine große Schlagzeile. Ein Arbeitstitel, Lob für ein Erfolgsmodell, wird es vermutlich heißen. Und die zweite große Schlagzeile ist, wir feiern noch einmal die Rückkehr des KSC in die zweite Liga. Und heute ist der große Empfang für die Mannschaft im Karlsruher Rathaus. Aber auch das findet erst am Nachmittag statt. Die letztgültige Schlagzeile wird dann heute Nachmittag gestrickt.
Dann viel Spaß beim Feiern. Medias Res im Dialog morgen ab 15.35 Uhr, wie angekündigt. Jetzt gleich der Büchermarkt im Anschluss. Und wir verabschieden uns am Mikrofon. Sebastian Wellendorf, machen Sie es gut.